Herzlich willkommen zum TechPod, dem Technologie-Podcast der Advanced Unibyte. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Das ist der AU TechPod.
Hallo und schön, dass Sie dabei sind. In dieser Folge sprechen unsere NetApp-Experten, genauer gesagt Oliver Gill und Michael Drüing, über die neuesten Entwicklungen in Hardware und Software der ONTAP-Familie. Freuen Sie sich auf einen tieftechnischen Austausch rund um Performance, Sicherheit und aktuelle Funktionen.
Hallo zusammen. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Micha.
Hi Micha.
Hi Olli.
Und heute geht's in die Richtung Storage, in die Richtung NetApp und vor allem in die Richtung ONTAP. Was sich da so die letzten Monate bis halbes Jahr alles so ergeben hat, was es da alles so für Neuigkeiten gibt. Es wird auf jeden Fall technisch, weil wir sind ja hier im TechPod. Und ich würde sagen, legen wir direkt los. Vielleicht noch kurz zu meiner Person. Ich bin jetzt, glaube ich, seit 12 Jahren bei der AU als Senior System Engineer und als Product Specialist bei der AU. Vielleicht kennt mich auch manch einer. Micha?
Genau, der eine oder andere kennt mich vielleicht auch. Ich bin seit über 20 Jahren bei der AU und bin in meiner Rolle hier als Principal System Engineer und als Product Specialist für ONTAP.
Gut, dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit dem, was man von NetApp eigentlich so am besten kennt, nämlich schöne, mittlerweile sogar leuchtende Hardware. Was gab es da eigentlich alles so Neues die letzten Monate, Micha?
Ja, Hardware. Hardware gibt es natürlich immer wieder mal Neues bei NetApp. Jeder kennt natürlich die Produktreihen, die es bei NetApp gibt, also die FAS-Serie als klassische Hybrid-Lösung und die A- und die C-Serie als High-Performance- bzw. Capacity-Flash-Modellreihen. Und da gab es neue Modelle. Ja, ich werde jetzt hier nicht die Modelle einzeln aufzählen, weil das wird vielleicht einfach ein bisschen zu kompliziert und ein bisschen zu verwirrend. Aber es gibt natürlich wie immer zwei verschiedene Typen von Modellen. Es gibt die Integrated und die Modular. Ja. Da gibt es neue Modelle bei der AFF. Zum Beispiel die Integrated-Systeme, die haben ja interne Disks. Ja. Da gibt es ein paar neue, gerade im High-End-Bereich, A70, A90. Und die Modular-Modelle, das sind die eben ohne interne Disks, wo ich klassisch Shelves dranhänge. Auch da gibt es neue, das bei der AFF, die A1K. Also man sieht, die Zahlen, die Nummern werden wieder ein bisschen kürzer. Es ändert sich alles so ein bisschen, aber die Idee dahinter bleibt natürlich die gleiche. Bei den Modular-Systemen, wie schon gesagt, hänge ich außen Shelves dran. Ja, das sind die NS224-Shelves für die NVMe-Disks oder bei der FAST klassisch die DS-Shelves für SATA- und SAS-Platten. Genau, und was ist bei allen Modellen, was haben die gemein, was ist da alles neu? Ja, wir haben natürlich, wie es sich gehört für neue Hardware, wir haben die neue Hardware-Generation, also insbesondere CPU-Generationen. Das sind die Intel Sapphire Rapids CPUs, die jetzt hier verbaut sind. Wir haben den neuen PCIe Express-Bus, Generation 5. Auch da sind wir, die alten Modelle hatten noch Generation 3 und 4. Da sind wir ein bisschen moderner, ein bisschen schneller geworden. Und wir haben das neue DDR5 RAM. Also auch da, die alten Modelle hatten noch DDR4 Speicher. Auch da im RAM mehr Performance, ja, um einfach die Leistung besser abrufen zu können von den Platten und was die Anforderungen angeht nach draußen. Weiterhin kommt dazu, bei den Intel CPUs sind Offload Engines dabei, die nennen sich bei Intel QAT4, Quick Assist heißt diese Technologie. Die sorgen dafür, dass ich eben gewisse Prozesse, wie zum Beispiel Deduplizierung, Kompression, Verschlüsselung, kann ich auslagern von der CPU an diese QAT Engines. Und kann sie so nebenher quasi bearbeiten lassen, ohne die CPU damit einzuschränken. Was natürlich gerade für Dinge wie Kompression und Verschlüsselung einen enormen Performance-Schub nochmal gibt. Ja, und dadurch kann man natürlich auch mehr komprimieren. Inline-Kompression ist immer an bei den neuen Systemen für maximale Platzersparnis. Und auch was die IOs angeht, haben wir auch mehr Performance. Ja, wir haben jetzt 64 Gigabit Fiber Channel, wir haben 200 Gigabit Ethernet-Möglichkeiten, um es ans Netzwerk eben anzubinden, mit der Option in Zukunft nach einem Software-Update auf 400 Gigabit Ethernet zu gehen. Ja, die Karten können das schon, da fehlt noch die passende Hardware, was die SFPs angeht. Aber auch da sind wir für die Netze der Zukunft bereit und haben eben maximale Performance, sowohl in der CPU als auch in den IOs nach draußen.
Okay, cool. Also inhaltlich ist natürlich hardware-seitig einfach die neueste Generation drin. Was bedeutet es für mich als Kunde?
Für dich als Kunde bedeutet das einen Leistungsschub, ja, hauptsächlich im Bereich der IOPS, die du durch das System durchkriegst. Du kriegst 1,3 bis 2,2 mal so viele IOs pro Sekunde durch im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Und auch im Bereich Durchsatz kommst du auf 1,6 bis 2,5-fachen Durchsatz zu den jeweiligen Vorgängermodellen, also maximale Performance für dich als Kunde. Ja, das waren die neuen Hardware-Modelle in der Kurzübersicht. Jetzt gibt es ja auch eine neue Modellreihe. Ich habe da was gehört von ASA bzw. ASA R2. Olli, sagt dir das irgendwas? Kannst du mir da irgendwie was dazu sagen?
Natürlich, Micha, du bist gut informiert. Wir kennen es ja aus der ONTAP-Welt. ONTAP ist Unified, das heißt, da können wir alle Protokolle, so die relevanten Storage-Protokolle sprechen. Das heißt NAS-Protokolle wie NFS und SMB, aber auch in die Object-Welt, also S3 und natürlich die SAN-Protokolle, also Fibre Channel, iSCSI und eben die neueren NVMe over Fabric-Protokolle. Und die All-SAN-Systeme beschränken sich eben nur auf den SAN-Bereich, können diese aber tatsächlich etwas besser. Das heißt, NetApp hat da einige Optimierungen in die All-SAN-Array, in die ASA-Systeme implementiert. Dadurch, dass die anderen Teile weggefallen sind, konnten sie die Stärke optimieren. Zum einen der symmetrische Zugriff, das heißt, dass beide Nodes, wenn wir jetzt von einem HA-Paar reden, alle ihre Pfade Active-Active machen, was vor allem dafür sorgt, dass wir bei Failover, wenn ein Controller ausfällt, allgemein kürzere Zeiten haben, wo der Host irgendwie was bemerkt. Erstmal fliegen nicht alle Pfade weg, weil es sind einfach, wir haben, also nicht, ja, es fliegen natürlich nicht alle weg, es fliegt die Hälfte weg, aber wir haben keinen Moment, wo alle Pfade kurz weg sind. Und dadurch haben wir die sogenannte, wie sagt's NetApp immer schön, die I.O. Resumption Time. Also wie lang braucht es, bis ich quasi wieder meine schönen IOPS habe und alles wieder schnell ist, ist deutlich geringer, als wenn wir jetzt in der AFF-Welt reden.
Das heißt, diesen All-Path-Down-Fehler, den ich von meinem vCenter oder von meinem ESX kenne, den hätte ich dann nicht mehr.
Das ist richtig, genau. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, muss jetzt nicht jede Anwendung betreffen. Wir haben natürlich auch auf den bisherigen oder auf den bekannten AFF- und FAST-Systemen viele Kunden, die darauf SAN-Workloads laufen lassen, die auch ohne Probleme laufen. Aber es gibt dann bestimmte Anwendungen oder Use-Cases, wo das einfach ein Need ist, möglichst keine Pfade oder möglichst nie einen Ausfall zu haben. Und das kriegen wir mit den ASA-Systemen hin. Jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt überhaupt komplett neu an den ASA-Systemen? Weil ich habe ja gesagt, es gibt schon ein paar Jährchen. Letztendlich hat NetApp vor, glaube ich, circa einem Jahr die ASA-Modelle nochmal neu aufgerollt. Intern nennt die Systeme NetApp auch ASA R2, quasi für die zweite Generation. Und hier war das Ziel eben, unabhängig jetzt von den internen Features, die jetzt neu sind, das System erstmal sehr einfach zu machen. Das war so die Hauptprämisse, es sollte weiterhin ONTAP sein. Das heißt, wir sollten die ganzen Enterprise-Features haben, die ein ONTAP eben kann. Aber es soll von der Bedienbarkeit und von der Einrichtung deutlich einfacher sein. Also auch in der Verwaltung. Und um das möglich zu machen, sind zum einen im System Manager einige Dinge einfacher, aber es wurde tatsächlich auch im Backend einige Dinge verändert. Dazu kommen wir gleich. Aber um es vielleicht zusammenzufassen, in der ONTAP-Welt mussten wir, wenn wir jetzt irgendwie eine Loon, ein Namespace, also wir sind ja in der SAN-Welt, einrichten wollen, recht viele Objekte konfigurieren in ONTAP. In der ASA-Welt verwalten wir wirklich nur noch die Loons. Das heißt, ich lege meine Loons, meine Namespaces an, nennt NetApp dann in der ASA-Welt Storage Units, einfach zusammengefasst. Ich lege eine Storage Unit an, von mir aus 2 Terabyte, und das ist es eigentlich. Natürlich muss ich noch die Unit einem Host zuweisen, der darauf zugreifen kann, aber alles darunter in dem Storage-Hardware-System, das heißt, wie sind die Disks zugeordnet, welche RAID-Gruppen haben wir, welche Aggregate haben wir, das muss ich alles nicht mehr verwalten. Das heißt, das macht das ONTAP-System selber und es wird bereits auch so ausgeliefert. Das heißt, ich habe auch von vornherein, wenn ich das System bekomme, bereits eine SVM, wo die Protokolle aktiv sind. Das Anlegen der LIFs, also der SAN-LIFs, es ist deutlich einfacher und ich muss auch nicht, weil ich im Prinzip einen gesamten Pool habe, also ich habe nicht mehr so einzelne Aggregate, sondern ich habe einen Pool auf Storage, da lege ich meine Daten rein. ich wähle nicht mehr aus, wo ich es hinlege. Das heißt, das System macht das automatisch. Nennt NetApp dann auch so schön Balance Placement oder Automated Rebalancing. Das heißt, es wird automatisch intelligent geschaut, welcher Node weniger Last hat und dem wird dann eben diese Loon zugewiesen oder diese Storage Units. Und genauso wird das ständig geprüft. Das heißt, im laufenden Betrieb wird ständig geschaut, okay, hat ein Node eventuell mehr Last aktuell und dann wird eben diese Last, also diese Units, Storage Units, dem anderen Node zugewiesen. Im Hintergrund automatisch, da muss man sich gar nicht drum kümmern.
Das klingt ja super und klingt auch richtig einfach für den Administrator. Aber gibt es da vielleicht auch Punkte, die man beachten muss?
Ja, klar. Also wie immer gibt es bei den Systemen Dinge, die man beachten muss, wo wir darauf hinweisen sollten. Zum einen eben, dass ich diese ASA-Welt, also diese neueren ASA-Systeme, die jetzt im letzten Jahr und in diesem Jahr rausgekommen sind, eben auch nur mit anderen ASA-Systemen clustern kann. Also ich kann ja in der Unterwelt, ich habe dann nicht immer nur meinen Two-Node-Cluster, sondern ich kann mehrere Controller miteinander verbinden und habe dann 4-Node, 8-Node, 10-Node-Cluster etc. Ich kann diese Systeme eben nicht mit der AFF oder den FAST-System clustern, also nicht mit der Unified-Welt. Das ist so die eine Einschränkung. Eine weitere Einschränkung ist tatsächlich die Replikation. Das heißt, ich muss ASA-Systeme, weil sich so viel im Backend verändert hat, wenn ich die Daten von denen replizieren möchte, kann ich sie nur zu anderen ASA-Systemen replizieren, also nicht zu AFF oder FAST-Systemen. Als letzter Punkt, der da vielleicht relevant ist, wir kennen es ja aus der ONTAP-Welt, wenn wir einen synchronen Spiegel haben wollen, den schönen Metro-Cluster. Den gibt es seit Jahren, der funktioniert super, früher Fiber-Channel, mittlerweile IP. Die ASA-Systeme können tatsächlich keinen Metro-Cluster. Ja, jetzt könnte man denken, ja, warum denn nicht? Brauche ich für meine SAN-Workloads keinen synchronen Spiegel? Doch natürlich auch, aber NetApp hat vor ein paar Jährchen eine andere Variante etabliert, um die Daten synchron zu halten, nämlich über das Snap-Mirror-Protokoll. Und Micha, kannst du uns da ein paar Worte zu erzählen?
Ja, Olli, da hast du recht. Es gibt seit ein paar Jahren eine Variante des Snap-Mirrors, die nennt sich Snap-Mirror Active Sync. Hieß früher SnapMirror Business Continuity, heute SnapMirror Active Sync. Die zielt genau darauf ab, eine synchrone Replikation eben über das klassische SnapMirror-Protokoll anzubieten. Im Unterschied zum Metro-Cluster ist man dadurch ein bisschen flexibler, weil wir kennen das ja, beim Metro-Cluster muss ich auf beiden Seiten genau dieselbe Hardware stehen haben, die müssen genau gleich ausgestattet sein, die gleichen Platten und die gleichen Modelle natürlich, Controller-Modelle. Das ist bei SnapMirror Active Sync nicht so, da kann ich verschiedene Modelle auf beiden Seiten haben und auch verschiedene Anzahlen an Disks, weil ich eben selektiv auf Volume-Ebene entscheiden kann oder auf SVM-Ebene, welche Daten ich synchron repliziert haben möchte und welche nicht. Das macht mir natürlich die Auswahl an Hardware ein bisschen einfacher. Ich kann da einfach flexibler auf meine Situation reagieren. Das SnapMirror Active Sync funktioniert natürlich nur für SAN-Protokolle, was ja hier bei den ASA R2-Modellen jetzt keine Einschränkung ist, weil die sind ja gerade für SAN gedacht. Also ist der SnapMirror Active Sync ja quasi prädestiniert dafür, für diese ASA R2-Modelle. Und auch hier ermöglicht er mir, ähnlich wie es die ASA R2 ja auch selber schon tut, ermöglicht er mir den symmetrischen Zugriff über beide Standorte. Das ist auch ein Vorteil gegenüber dem Metro-Cluster. Beim Metro-Cluster kann ich ja auf die Daten nur auf der Seite zugreifen, wo sie gerade aktiv sind. Und im Schwenkfall, wenn der Metro-Cluster schwenkt, dann muss ich auf die andere Seite zugreifen. Beim SnapMirror Active Sync kann ich aktiv auf beide Seiten zugreifen, ja, auch im Normalbetrieb und ohne, dass ich da auf den Schwenk warten muss, um auf die andere Seite zuzugreifen, was mir auch wieder hilft, diesen All-Pass-Down-Status zu verhindern. Wie schon gesagt, gilt nur für SAN-Protokolle, also für iSCSI und Fiber-Channel und ab ONTAP 9.17 auch für NVMe. Und ich brauche, ähnlich wie beim Metro-Cluster, natürlich auch für SnapMirror Active Sync einen Mediator an einem dritten Standort sinnvollerweise, der mir hilft, ein Split-Brain-Szenario zu vermeiden, wenn es zum Ausfall von einer Seite kommt. Jetzt hat vielleicht aber auch nicht jeder unbedingt einen dritten Standort. Ja? Deswegen gibt es auch da mit ONTAP 9.17 die Möglichkeit, diesen Mediator in der Cloud zu betreiben, in BlueXP, was ja NetApps Cloud-Lösung, Cloud-Portfolio ist. Ja, da kann ich den Mediator online betreiben und dann brauche ich tatsächlich keinen dritten Standort.
Ja, also das mit dem Cloud-Mediator, das ist tatsächlich eine tolle Neuigkeit. Da kenne ich auch so den einen anderen Kunden, der sich darüber freut, dass er jetzt sich nicht noch irgendwie einen dritten Standort konstruieren muss, sondern einfach über die Cloud das machen kann.
Ja, okay. Das waren jetzt relativ viele Hardware-Themen oder hardware-nahe Themen. Aber wie wir alle wissen, ONTAP ist eine Software. NetApp bezeichnet sich auch als Softwarehersteller. Gibt es denn in der ONTAP-Software auch sonst noch Neuigkeiten, Olli, die wir vielleicht jetzt hier noch nicht betrachtet haben?
Ja, natürlich. Also wir kennen ja den Release-Zyklus gefühlt jedes halbe Jahr. Nicht gefühlt, tatsächlich jedes halbe Jahr kommt ein neues ONTAP-Release raus. Mittlerweile sind wir bei ONTAP 9.17. Auch dort und auch in den letzten ein, zwei Releases gab es einige neue Features. Beginnen wir vielleicht gerade mal bei der Security-Welt, also was sich dort alles Neues getan hat.
Ja, Security ist ein gutes Thema. Das Problem war ja bei ONTAP immer, wenn man sich anmeldet, insbesondere vielleicht möchte man Zwei-Faktor-Authentifizierung verwenden, aber da gab es ja keine einheitliche Möglichkeit, die für CLI funktioniert hat und für den System Manager. Hat sich da irgendwas verbessert?
Ja, genau, das Thema, das hat mich auch öfters gestört, dass wir zum Beispiel mit der CLI, mit SSH, konnten wir TOTP machen oder Public Keys. Im System Manager gab es die Möglichkeit nicht. Tatsächlich hat sich da was verändert oder in ONTAP 9.16 ist der Support für FIDO 2, für Web Authentication, reingekommen. Das heißt, manche kennen das vielleicht, es gibt diese Hardware Security Tokens, zum Beispiel von Yubico, diese YubiKeys, die ich nutzen kann, um dort eben den zweiten Faktor abzuspeichern. Und diese Möglichkeit gab es tatsächlich bereits für SSH schon, ist aber jetzt auch für den System Manager implementiert worden. Das heißt, ich habe jetzt endlich mal eine Variante, die ich für meine typischen Wege, um auf das System zu kommen, nutzen kann für den zweiten Faktor. Und das haben wir auch schon durchgetestet und es funktioniert tatsächlich wirklich gut. Also SSH muss noch ein bisschen vorsichtiger sein, weil die meisten nutzen vielleicht PuTTY so als SSH-Client. Der normale PuTTY unterstützt das nicht. Das heißt, wir brauchen eine extra PuTTY-Version, die eben dieses Fenster, dieses Pop-up, wo dann wiederum mit dem YubiKey oder mit dem Hardware-Key geredet werden kann, aufrufen kann. OpenSSH unterstützt das zum Beispiel mittlerweile. Das ist so eine Einschränkung. Im System Manager ist es wirklich recht einfach. Man muss einfach schauen, ich habe einen aktuellen Browser und dann unterstützt der Browser das automatisch. Eine wichtige Einschränkung ist jedoch, wir können keine Self-Sign-Zertifikate verwenden. Das heißt, wir müssen wirklich schauen, dass wir von unserer Firmen-CA ein CA-Sign-Zertifikat auf dem System einspielen, damit wir eben nicht mehr diesen Zertifikats-Error haben, weil die Browserhersteller laut dem Standard einfach, wenn Zertifikats-Errors da sind, dieses FIDO 2 bzw. Web Authentication nicht nutzen dürfen können.
Das macht ja auch Sinn, weil das ist ja ein Schutz vor Phishing im Prinzip, der da noch eingebaut ist, ja. Aber dann muss ich einfach ein paar Zertifikate noch generieren und hinterlegen. Aber das ist, denke ich, machbar, ne?
Genau. Ansonsten ein weiteres wichtiges Thema ist natürlich Ransomware. Das beschäftigt uns alle die letzten Jahre. Gefühlt wurde es ein bisschen weniger, aber in dem Moment, wo es weniger wird, kommt schon wieder die nächste News. Okay, jetzt wurde der gehackt. Also es ist ein Thema, das uns alle umtreibt. Und dort hat NetApp auch schon die letzten Jahre eine Möglichkeit im ONTAP implementiert, Ransomware-Attacken versuchen zu erkennen. Das heißt, es nennt sich Autonomous Ransomware Protection, ARP, wo dann im ONTAP, also ohne externe Zugriffe, ich muss dann nicht in die Cloud kommunizieren etc., versucht wird, einen Angriff zu erkennen anhand der Entropie, anhand bestimmten Verhaltensmuster, die auf dem Volume passieren. War an sich schon ganz gut. Mit 9.16 wurde das Ganze aber stark weiterentwickelt. Das Feature nennt sich mittlerweile ARP AI, also Autonomous Ransomware Protection with AI. Der Unterschied ist jetzt, dass NetApp in der Cloud regelmäßig Angriffe simuliert und tatsächlich mit echter Malware, also echtem Ransomware-Angriffen und dann eben über ein Machine Learning-Modell das Ganze vergleicht. Wie sehen meine normalen Daten aus, wie sehen meine verschlüsselten Daten aus und daraus ein Machine Learning Modell generiert. Das lässt sich dann auf ONTAP runterladen, es lässt sich auch regelmäßig patchen und dadurch ist die Erkennungsleistung, also auch die False Positives im ONTAP deutlich besser. Ein weiterer Vorteil ist auch, wir haben nicht mehr irgendeine Learning Phase. Das heißt, ich kann das Feature einschalten und dann ist es direkt aktiv. In der alten Variante habe ich es eingeschaltet und dann hat er über 30 Tage circa die Workloads analysiert, die reinkamen und dann quasi meine Umgebung analysiert. Und wenn dann genug gelernt wurde, hat man das aktiv geschaltet. Das braucht man jetzt nicht mehr, weil das Ganze bereits in der Cloud trainiert wurde. Ist im Prinzip ein, sagen wir mal, Set-and-Forget-Feature. Also ich schalte es ein und danach, wenn ein Angriff stattfindet und ONTAP den Angriff erkennt, passiert eben ein Notfall-Snapshot und ich werde alarmiert. Das heißt, ich kann dann aktiv werden, Dinge tun.
Ah, das klingt interessant. Da hat sich ja dann auch einiges getan. Jetzt habe ich aber vielleicht eine ASA R2 bei mir im Rechenzentrum und die macht ja jetzt kein CIFS, die macht ja nur iSCSI und Fibre Channel, also nur Block-Workloads. Da hilft mir das Feature dann ja gar nichts, oder?
Tatsächlich gibt es auch dort was Neues. Also in ONTAP 9.17, ganz frisch, hat NetApp diese Autonomous Ransomware Protection auch für Block-Workloads implementiert. Das heißt, auch für Loons oder Namespaces kann ich diese Erkennung nutzen und dann wird versucht eben auf der Loon, also ONTAP kann tatsächlich in die Loon nicht reinschauen, aber die Entropie, die auf der Loon, auf dem Volume passiert, kann man erkennen und dadurch auch Alarme triggern bzw. Snapshots, die mir natürlich dann bei dem Restore helfen. Ja, Micha, was gibt es denn sonst noch so Neues in der ONTAP-Software-Welt?
Ja, wir haben auch noch sonst diverse neue Funktionen und Features. Zum Beispiel, wo wir gerade von Block gesprochen haben. Ja, also wir haben im Bereich NVMe hatte bisher das Problem, dass ich keine Blöcke wieder freigeben konnte auf dem Storage, wenn das Betriebssystem die nicht mehr gebraucht hat, was man im SCSI-Umfeld als SCSI-Unmap oder Trim kennt. Ja, das gab es für NVMe noch nicht. Das gibt es jetzt auch seit 9.16, dass ich das auch über das NVMe-Protokoll machen kann. Das ist zum Beispiel hilfreich, wenn ich nachher meinen ESX per NVMe zum Beispiel anbinde und da größere Daten, vor allem die KS, lösche oder so, dann werden die Blöcke im Hintergrund auch wieder freigegeben. Auch bei NVMe neu hinzugekommen ist eine Verschlüsselung des Protokolls. Das heißt, ich kann inzwischen TLS nutzen, also im Prinzip dieselbe Verschlüsselungstechnologie, die auch fürs Web verwendet wird, um die Daten, die über NVMe übertragen werden, ja, um die zu verschlüsseln und sicherzustellen, dass da niemand die Daten mitlesen kann unterwegs. Auch beim Thema Flex Groups hat sich ein bisschen was geändert. Ja, Flex Groups kennt der eine oder andere vielleicht als diese Zusammenfassung von Flex Vols, von Volume Constituents zu einer großen Flex Group, ja, um eben die klassischen Volume Limits, was Kapazität und Anzahl der Files angeht, zu umgehen oder zu reduzieren. Da hatte man bisher immer die Schwierigkeit, dass die Flex Group Constituents, also die einzelnen Volumes, sich mit der Zeit eventuell ungleichmäßig gefüllt haben. Ja, der eine Constituent war halt zu 90% voll, der andere nur zu 40%, was dann im Nachgang immer wieder zu Problemen oder zu technischen Schwierigkeiten auch geführt hat innerhalb der Flex Group, zu Füllgrad, Unregelmäßigkeiten. Da hat sich jetzt was getan, nämlich jetzt können auch einzelne Dateien innerhalb der Flex Groups auf mehrere Constituents verteilt werden. Ja, das Problem ist nämlich, große Dateien wurden halt früher auf einen Constituent gelegt, auf eins dieser Volumes. Und wenn die Datei dann gewachsen ist, konnte die nicht verschoben werden und konnte auch nicht aufgeteilt werden, sondern die musste auf diesem Constituent bleiben. Und das ist jetzt besser. Jetzt kann ONTAP selber feststellen, die Datei wächst sehr stark, der Constituent wird voll. Also lege ich jetzt neue Daten, die in die Datei reinkommen, zum Beispiel auf einen anderen Constituent, wo noch mehr Platz ist. Dadurch ist die Kapazitätsverteilung innerhalb der Flex Group deutlich gleichmäßiger und macht weniger Probleme im Nachgang.
Muss ich da irgendwas machen oder passiert das einfach automatisch?
Ich muss das einmal einschalten, dieses Feature, und dann passiert es automatisch, aber natürlich nur für Dateien, die ab dann neu reinkommen. Ja, existierende Dateien, die bleiben da liegen, wo sie liegen. Und auch ein weiteres Feature, was dir, Olli, natürlich sehr gefallen wird. Ja, wir haben bei ONTAP Upgrades eine Improved Upgrade Experience, wie es NetApp schön nennt, dass nämlich nur noch ein Reboot pro Node, pro Update nötig ist. Ja, früher hatte man immer das Thema, bei einem ONTAP Update hat sich vielleicht auch die Firmware geändert, dann kam eine neue Mainboard-Firmware, dann kam eine neue Firmware für den Fibre Channel HBA mit. Und jedes Mal, wenn die Firmware installiert wurde, hat sich das System nochmal rebootet und nochmal neu gestartet, hat dann gesehen, es muss noch eine Firmware updaten, hat dann wieder rebootet. Inzwischen, sagt NetApp, soll nur noch ein Reboot notwendig sein bei jedem Update pro Node. Das ist doch ein interessantes Feature, wenn man viele Updates macht, oder?
Ja, klar. Also tatsächlich ist auch, das habe ich erst letztens gesehen, der geschätzte Wert, wie lang ein Update dauert, jetzt tatsächlich viel näher an der Realität. Davor stand dann immer
bei egal welchem HA-System, was man geupdatet hat, stand so ungefähr 1,5 Stunden. Typischerweise hat ein Update, war das nach 3/4 Stunde oder nach 60 Minuten durch. Das ist jetzt deutlich realistischer, aber natürlich werden weiterhin irgendwelche BIOS-Updates oder so während dem OnTap-Update passieren. Das heißt, es kann auch mal ein bisschen länger dauern.
Ja, das war doch jetzt eine gute Zusammenfassung über die wichtigsten neuen OnTap-Features, die es in OnTap 9.16 und 9.17 gibt, auch in Richtung Hardware, ja, dass jede Modellreihe quasi jetzt neue Hardware-Modelle bekommen hat. Natürlich wissen wir, NetApp arbeitet permanent immer an neuen Features und neuen Funktionen und auch neuen OnTap-Versionen und vielleicht auch neue Hardware schon. Da ist ja im Oktober ist ja die Insight, die Konferenz, die NetApp-Hauskonferenz. Ja, da werden wir auch vor Ort sein natürlich und mit einer relativ großen Delegation. Ich glaube, wie viel sind es? 12, 13 Leute wieder?
Ja, so tatsächlich recht viele. In Vegas.
In Las Vegas, genau. Und da werden wir natürlich euch auch auf dem Laufenden halten. Wenn wir da Neuigkeiten erfahren, wird es natürlich danach auch von uns Informationen geben, wo wir die weitergeben, weil wir sind alle gespannt drauf und hoffen, dass da viele Neuigkeiten präsentiert werden.
Genau, und natürlich war das jetzt auch nicht alles an Features, die jetzt in 9.16 und 9.17 released wurden. Da empfehlen wir, lest euch gerne die Release Notes durch. Ansonsten empfehlen wir gerne auch unseren Tech-Blog, wo wir immer wieder technische Informationen, Blogposts zu verschiedenen technischen Themen veröffentlichen.
Genau, und damit bedanken wir uns fürs Zuhören und hoffen, dass wir uns demnächst wiederhören.
Genau, danke Micha.
Danke Olli.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Einblicke unserer Experten haben Ihnen weitergeholfen. Bei Fragen oder Feedback schreiben Sie uns gerne an podcast@au.de.
Das war der AU TechPod. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Wir hören uns im nächsten AU TechPod.